Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 166. Heute mit dabei die Alex.
Hallihallo.
Der Dennis.
Hi.
Und der Marvin. Aber der wird jetzt die nächsten fünf Minuten nichts sagen. Diese kleine Unterbrechung des Herrn Marvin wurde Ihnen präsentiert vom Herrn Manuel. Wenn auch Sie nächste Woche diese Werbeunterbrechung oder diese Pause von Marvin sponsern wollen, dann gucken Sie doch mal in unsere Crowdfunding-Kampagne auch auf Patreon. So. Ja, während der Marvin nichts sagt, könnten wir eigentlich dieses Thema der Waldtribüne abhangeln. Wir auf der Bühne vor dem Museum. Frau Alex.
Ich soll reden, ja genau. Wir wurden vom Bewe, der das Museum, glaube ich, leitet oder beziehungsweise sich da auf jeden Fall kräftig engagiert, eingeladen, auf die Waldtribüne zu kommen. Diese kleine Veranstaltung, die vor jedem Heimspiel stattfindet, waren da als Gast eingeladen. Und haben uns da, glaube ich, sehr wohl gefühlt. Also zum einen hat die Organisatorin der Waldtribüne uns mit Bier versorgt, schon bevor das Ganze angefangen hat, was sehr angenehm war. Und ja, wir waren dann da knapp 10 Minuten auf der Bühne, wurden ausgefragt, befragt, durften erzählen, wie wir angefangen haben, was wir gemacht haben, wieso wir das machen und so weiter. Und wurden dann irgendwann von der Bühne wieder runtergeschickt, haben Bembel geschenkt bekommen. Alles in allem nette Sache.
Genau, wir waren ja direkt dran.
Mussten uns ins Gästebuch noch eintragen.
Genau, in das neue Gästebuch vor allen Dingen.
Das neue Gästebuch.
Wir jetzt auf der ersten Seite stehen.
Genau, wir waren direkt dran nach dem Fanclub aus fernen Landen, aus Düsseldorf.
Naja, so richtig nach Düsseldorf sahen die Jungs nicht aus.
Sie haben auch nicht so wirklich Düsseldorf gesprochen. Also das war schon irgendwie ein bisschen anders. Aber war eine lustige Geschichte, ja.
Also waren, für die, die nicht da waren, nicht gesehen haben, war ein Fanclub aus Japan. Oder ein Fanclub mit kleinen japanischen Jungs, die insbesondere Inui und Hasebe besonders toll fanden, wurden dann auch irgendwie gefragt, wer die Lieblingsspieler waren, und von 10 haben dann 9 geantwortet mit entweder Inui oder Hasebe, und der 10. hat dann irgendwann gesagt, naja.
Hatte er an dem Tag ja auch recht mit.
Ja.
Allerdings.
Ne? So, um mal die Kurvenumleitung so zum Spiel zu bekommen, nicht? 5-2 Tore, das ist ja schon mal eine ordentliche Ansage.
Ja. Ja, davon 2 von Meier, der aber ansonsten nicht so viel im Spiel gemacht hat.
Musste er ja auch nicht, er hat 2 Tore geschossen.
Ja, das ist jetzt auch wieder, das ist wieder so die Diskussion von immer, ne? Da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir eigentlich seit 4 Jahren führen, ne? Meier trägt eigentlich so gut wie nichts zum Spiel bei. Ist 30 Minuten lang nicht zu sehen. Und in dem Moment, wo ich sagen will, boah, der Meier, der geht halt wieder gar nicht, macht's bumm und er schießt ein Tor.
Aber das ist doch auch das Gute an ihm und an einem guten Stürmer. Was zeichnet einen guten Stürmer aus? Er muss richtig stehen, im richtigen Augenblick. Beim 1-0, klar, war auch, glaube ich, knapp abseits. Aber kann man ja auch mal geben. Und ist wunderbar, dass der Meier dafür doch den Instinkt hat, was er ja bei dem Spiel sogar 2-mal bewiesen hat.
Das ist richtig.
Ja.
Also da sind wir uns doch, denke ich, einig, solange er die Tore da macht und so gute Vorbereiter hat, wie vorher der Schuss vom Stendera war es, glaube ich, beim 1-0, der unglücklich da an den Pfosten prallt. Solange der Ball dann so abprallt und der Meier ihn verwandeln kann, bin ich voll und ganz zufrieden mit seiner Leistung.
Ja, zumal er ja auch echt mittlerweile seinen genialen Partner in Haris Seferovic gefunden hat. Ne? Der ist halt im Prinzip genau das Gegenteil. Der tut all das, was ein Meier 40 Minuten lang nicht macht. Der läuft sich die Lunge aus dem Hals. Der wirft sich in jeden Zweikampf rein.
Der wirft sich in jeden Torhüter rein.
Auch das ist richtig. Und dadurch ergänzen die zwei sich eigentlich perfekt. Aber was sagt denn ihr zu dem Tor, zu dem Tor vom Seferovic? Tor, nicht Tor, Foul, ja, nein?
Der Schiri also hat kein Foul gepfiffen.
Und ich bin da auch auf der Seite vom Schiedsrichter, muss ich wirklich sagen. Denn man sieht ja, der Seferovic zieht zurück und der Torwart hat den Ball nicht fest. Ne? Der Ball ist frei. Und dementsprechend denke ich, durch das gute Nachsetzen war super, dass er es so gemacht hat. Und ich denke, man kann das schon geben. Also ich finde nicht, dass man das unbedingt klar ist im 5-Meter-Raum. ist natürlich immer so eine prekäre Sache, aber ich denke, man kann das Tor schon so geben, wie es gefallen ist.
Ja gut, aber wenn du quasi außerhalb des 5-Meter-Raums abspringst, um an diesen Ball zu kommen, was sollst du denn dann machen? Du kannst ja
dieser ominöse Schutz des Torwarts im 5-Meter-Raum, der ist ja auch so im Regelwerk gar nicht festgeschrieben. Also da gibt es ja keinen Passus, wo irgendwie drin steht, im 5-Meter-Raum ist der Torwart besonders schützenswert und jede Berührung, die ihm entgegenwirft, zieht einen Foul nach sich.
Ding, 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 der Herr Marvin darf wieder in den Ring.
Oh, jetzt schon?
Ja, die 5 Minuten sind rum.
Ich hätte penibel auf die Uhr ausnutzen geguckt. Sollen.
Ja, hast du nicht.
So, Marvin, was hast du dazu?
Mit Einlaufmusik.
So, hallo.
Ich hatte jetzt wenigstens auf irgendwie Feuerwerk oder Licht aus, Sarg auf einmal auf der Bühne, irgendwie sowas gerechnet.
Ja, ich hatte versucht, eine Lichtinstallation an den Wolken Frankfurts irgendwie zu installieren, aber es hat leider nicht funktioniert. Also müsst ihr mit ein paar Klängen Vorlieb nehmen. So, guten Tag, hallo. Also, ja, ihr wart stehen geblieben bei dem Spiel der Eintracht.
Stehen geblieben beim Tor vom Seferovic.
Ja, also ehrlich gesagt, ist mir scheißegal. Wenn ich ehrlich bin, das ist ein Ding, das kannst du geben, das musst du nicht geben, aber andererseits, das Seferovic hat zurückgezogen, ja. Das war auch nicht böswillig und nicht mutwillig, also ich meine, der kann es trotzdem abpfeifen, aber der Torhüter ist auch ein bisschen unglücklich reingegangen. Ich sag mal so, das war ein Spiel, da ist vieles auch richtig gelaufen für die Eintracht. Es hätte andere Tage gegeben, da hätten wir das Tor nicht anerkannt bekommen. Ja. Und so war das.
Es fing ja erstmal schlecht an, ne? Also, was ich im Stadion gar nicht so mitbekommen habe, war der erste Freistoß, den wir hatten, den der Meier geschossen hat. Was übrigens auch ein Drama ist, ne? Also, warum schießt denn der Meier Freistöße, wenn wir einen Stendera mit auf dem Feld stehen haben?
Warum schießt er nur Cipra Ecken, wenn wir einen Stendera auf dem Feld stehen haben?
Ja, auch das ist eine richtige Frage. Fraglich. Naja, auf jeden Fall wäre das ja schon der erste klare Elfmeter gewesen. Das heißt, das Spiel hätte eine ganz andere Richtung nehmen können.
Nee, dass es ein Elfmeter war, habe ich gar nicht gesehen, weil ich habe mir nur das Spiel angeguckt im Stadion und habe danach auch keine Nachberichte mehr verfolgt, weil ich mich so mit dem 5:2, mit dem finalen 5:2 zufrieden gegeben habe. Siehst du mal, wusste ich gar nicht, der hätte sogar Elfmeter geben müssen. Ja, okay, ne? Kann ich nichts zu sagen.
Ja, war halt einfach... im Strafraum gewesen. Das habe ich im Stadion habe ich das auch nicht so wahrgenommen. Waren auch nicht so viele Proteste der Eintracht da. Von daher war mir das gar nicht so präsent. Aber ich habe in den letzten Tagen einfach alles an Nachberichterstattung in mich aufgesogen, was ich kriegen konnte. Also jeder der Sender, der irgendwo das Wort Eintracht Frankfurt in den Mund genommen hat, den habe ich eingeschaltet, weil ich gar nicht genug davon kriegen konnte.
Ich fand aber, es war wirklich so, dass die Eintracht eher relativ ruhig begonnen hat. Also es war am Anfang waren es nicht so wirklich viele Chancen. Gut, dann machen wir das 1-0. Das hat Meier dann auch wirklich ordentlich gemacht. Was mich aber echt aufgeregt hat, war, dass Bremen auch gerade in der ersten Halbzeit überhaupt nicht vors gegnerische Tor kam. Und dass sie dann durch eine Standardsituation, dann einen Ausgleich machen, so kurz vor Schluss, kurz vor der ersten Halbzeit, das hat mich unglaublich geärgert.
Ja,
das war aber auch selten dämlich, das Tor. Auch das, wenn du dir das nochmal in der Entstehungsphase anguckst, siehst du, wie ein Russ versucht, nochmal die Leute zu ordnen und zu sagen, okay, welche Spieler alle nicht gedeckt sind und wo eventuell noch jemand fehlt, wird von der gesamten Hintermannschaft ignoriert. Und so kommt es halt, dass im Prinzip 3 Bremer Spieler mehr oder weniger frei im 16-Meter-Raum stehen und sich aussuchen können, wie sie das Tor jetzt machen.
Das hat trotzdem den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gedreht, weil Bremen hast du da offensiv überhaupt nicht gesehen. Ja. Also ich hatte, ich will auf keinen Fall Bedenken oder so, aber durch die Woche zuvor hatte ich schon Respekt davor, was Bremen anscheinend wieder offensiv auf die Kette bringen kann. Auch in Junusovic ist immer mal wieder gefährlich. Da war ich froh, dass es nicht so wirklich viele Freistoßszenen gab, wo ein Junusovic hätte erfolgreich sein können. Aber das war offensiv von Bremen eigentlich wirklich nicht viel, ja, gerade in der ersten Halbzeit. Und dann machen die das 1-1, da denke ich mir, ach du Scheiße, total unverdient. Zum Glück ist die Eintracht ja mit ordentlich Enthusiasmus dann die zweite Halbzeit gestartet.
Ja. Aber da hatte ich auch, ich hatte ähnliche Bedenken wie du. Wenn vor dem Spiel jemand zu mir gesagt hätte, ach komm, unentschieden, hätte ich wahrscheinlich gesagt, gut, nehmen wir mit. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass wir da in der Lage sind, so zu dominieren, wie wir es in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Und nachdem in der ersten Halbzeit das 1-1 gefallen ist, sagte ich mir, ja, kacke, jetzt kurz vor Pause nochmal den Ausgleich gefangen, bringt jetzt nochmal Bremen ein bisschen Aufschwung, die kommen jetzt garantiert gestärkt aus der Kabine. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Wer in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht hat, war die Eintracht.
Definitiv. Auch ein Seferovic hat einfach gezeigt, dass er den Willen hatte. Selbst, ich glaube, da stand es dann schon 5-2 und es wurde alles noch nachgesetzt, es wurde alles noch gekämpft und einfach noch Lust gehabt auf ein Tor. Das Einzige, was mir nicht gefallen hatte, war die Situation gut zu dem 4-2. Ich glaube, das war von der Entstehung her, Seferovic wird gefoult eigentlich, also der Bremer Spieler geht mit gestreckten Beinen in ihn rein, gewinnt den Ball und da hat er einfach gemerkt, so, da hatten ein paar schon abgeschaltet. Das, was ein Seferovic zu dem Zeitpunkt eigentlich noch hatte, klar, der hat dann einen Ball verloren, aber meiner Meinung nach regelwidrig, hat dann manchen in der Hintermannschaft gefehlt und da war dann auf einmal... Ja, 4-2 war ja jetzt nicht schlimm, aber ist natürlich schon sowas, wo man sagt, warum wird da nicht bis zum Schluss nochmal durch? Du kannst was fürs Torverhältnis machen, hast ja auch ein paar zu viele Buden gegen die Bayern bekommen. Ja, warum nicht?
Also im Zuge des Torverhältnisses oder fürs Torverhältnis war es halt schon doof, weil auf einmal waren wir dann halt wieder nicht mehr positiv, was das Torverhältnis angeht. Das sollte man halt nicht außer Acht lassen, ne?
Ja, also war schon teilweise, aber dann auch, ich glaube, ab der 65. Minute kam es auch so vor wie ein offener Schlagabtausch, ja, also so 2-1 irgendwie 52. und dann, irgendwie rund um die 70. dann 3-1 Meier und dann waren irgendwie, habe ich schon das Gefühl gehabt, jetzt geht er auch noch, also die waren schon auch heiß, die wollten dann schon noch mehr machen. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass ein Aigner sich bei einem 4-1 dann irgendwie fast gar nicht mehr gefreut hat, weil er davor schon ein paar Chancen hatte, die er nicht nutzen konnte, ja, das war dann für ihn dann auch, würde ich sagen, selbstverständlich, aber da war dann schon noch der Wille dann da, das muss ich sagen, das ist bei der Eintracht ja auch oftmals nicht so der Fall, wo du dann merkst, okay, jetzt 20 Minuten vor Spielende, jetzt schalten sie langsam einen Gang runter und was uns dann noch in die ein oder andere brenzliche Situation gebracht hat, das habe ich jetzt bei dem Spiel zumindest grundsätzlich eher nicht gesehen, du hast ja auch nach dem 4-2 hier von Calderola, wo wir wirklich defensiv auch nicht so optimal standen, aber eine Minute später haut dann Stendera so ein wunderbares Teil zum 5-2 rein, ne? Also dann ging es gleich wieder in die andere Richtung, ja. Also es war dann schon, es war ein Spektakel, was mich teilweise eher an Eishockeyspiel erinnert hat, anstatt als ein Fußballspiel. Ja.
Stendera hatte sich aber auch ganz klar dieses Tor verdient. Der hatte so viele Möglichkeiten davor, wo er einfach Pech hatte. Also das war hochverdient.
Aber die ganze Offensive von der Eintracht hat für mich ziemlich gut agiert. Auch in Inui, auch wenn er jetzt kein Tor gemacht hat, hat auch einige Pässe geschlagen. Aigner hat sich sein Tor auch verdient. Es war, glaube ich, die beste Leistung, seitdem er nach seiner längeren Verletzung wieder zurückgekommen ist. Ja, Stendera auch ganz klar. Ist auch eine schöne Angelegenheit, wenn du siehst, wie Stendera sich wirklich immer mehr in diese Bundesliga-Mannschaft auch reinspielt und nicht nur, er ist nicht nur ein Mitläufer, sondern auch jemand, der wichtige Pässe schlägt, der auch zum 1-0 den Assist gegeben hat, ja, und dann macht er das 5-2 selbst. Ja, das ist doch eine erfreuliche Entwicklung, ja, also das ist, was will man mehr, ja, dass Meier halt wieder der alte Goalgetter ist, ja, das ist schön. Seferovic habt ihr auch schon zu Genüge drüber gesprochen, die Szene, die Dennis wunderbarerweise eben schon angesprochen hat, mit diesem Ehrgeiz, den du gemerkt hast, wo ein Seferovic immer noch 6-2 machen will, das ist das, was du halt brauchst, um in der Bundesliga auch bestehen zu können, also selbst scheißegal, 5-2, das ist auch das, was die Bayern haben in der Regel, ja. Das ist genau das, was ja viele dann unterteilt, wo du dann sagst, ja, scheißegal, ob es 3-0 oder 4-0 steht, ich will noch 5-0 machen. Bin ich einfach so geil drauf. Und das ist cool.
Ja, aber auch nicht nur das, ne? Also eins der Riesenprobleme, über die wir die ganze letzte Zeit gesprochen hatten, waren unsere Außenverteidigerpositionen. Und die zwei haben ja auch am Wochenende wirklich geglänzt. Also sowohl Timothy Chandler auf rechts, als auch die eigentlich schon abgeschriebene Nulpe Bastian Oczypka. Der ist ja abgegangen wie Schmitz Katz, der Mann auf dem Platz mit den meisten Ballkontakten. Mal wieder die meistgeschlagenen Flanken. Die Flanken kamen sogar teilweise an. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und wenn man sich mal die Spiele von ihm anguckt, von vor 3-4 Wochen, als er für Jagba irgendwann reingekommen ist, das war ja ein Desaster. Und ich verstehe überhaupt nicht, woran das liegt, dass eine Mannschaft einfach 5-6 Spiele nach Gang eine Leistung abruft, die indiskutabel ist, die eigentlich nicht bundesligareif ist, auf einmal den Schalter umlegt und alle Spieler sind auf einmal wieder in der Lage, eine Leistung abzurufen, die an das angrenzt, wo wir vor 2 Jahren standen. Da fehlen mir echt so ein bisschen die Worte für.
Ja, Das kann ich beim besten Willen. Das kann auch keiner erklären, ne? Das ist halt auch, das ist aber auch irgendwo wie der Fußball, ne? Ich meine, da kann noch so ein möchte gern Gelehrte hier viel schreiben und so weiter und so fort. So wirklich auf den Punkt kann man das nicht wirklich bringen, wenn du nicht tagtäglich bei der Mannschaft bist. Das kann sich vielleicht ein Ansatz von Thomas Schaaf erklären, aber auch nicht hundertprozentig. Es hängt aber, glaube ich, schon viel damit zusammen, dass es, wenn es innerhalb der Mannschaft stimmt, wenn es da keine großartigen Querelen gibt, dass du dann auch gewisse Tiefs gemeinsam durchstehen kannst und wieder zu einem Leistungshoch findest. Das ist, glaube ich, auch so diese Phase, wo wir mehrere Spiele hintereinander verloren haben. Das ist oft so, das kann eine Mannschaft dann irgendwo auch entzweien, wenn es potenzielle Gräben gibt. Und wenn es aber, wenn du das schaffst, das zu überwinden, dann wächst du vielleicht noch stärker zusammen. Ja? Und ich meine, dass auch ein Otschipka dann, der am Anfang seine Chance nicht nutzen konnte, der Nachfolger von Jagba zu sein, das jetzt so bravourös macht, besser als er es in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat. Das sind halt Dinge, da müssten wir den potenziellen Welttrainer Jogi Löw mal fragen, ob er uns das so gut erklären kann. Ich habe darauf keine Antwort.
Da bin ich voll auf deiner Seite, Marvin. Aber ich denke, eine Erklärung ist auf jeden Fall, dass sich die Mannschaft gut gefunden hat mittlerweile. Diese ständigen Wechsel. Es hat ja eigentlich angefangen mit dem Bayern-Spiel, wo wir alle gesagt haben, ach, endlich mal, da geht ja doch was. Und ach, jetzt ist auch mal eine Taktik zu sehen, die Leute kämpfen und so weiter. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten 3 oder 4 Spiele immer in derselben Formation gespielt, soweit das möglich war natürlich und soweit ja auch die Spieler Kraft und Power hatten. Und ich denke auch, was wir gesehen hatten, waren, es kamen eigentlich die meisten Pässe an. Es kamen eigentlich, so Laufwege waren da, wo man vorher gesagt hat, was spielen die denn da eigentlich für einen Müll? Vielleicht ist das wirklich eine Erklärung, dass einfach sich die Mannschaft mittlerweile ein bisschen gefunden hat, ein bisschen eingespielt ist und hoffentlich alle auch so weiterhin spielen können, wie es eben jetzt bei dem Spiel lief.
Ja, aber was du da erklärst, ist ja gerade eigentlich so das Ende von einem Prozess. Aber ich sehe halt diesen Prozess nicht. Sondern für mich ist es halt einfach die Woche vor dem Bayern-Spiel, Katastrophe. Im Bayern-Spiel, es funktioniert. Gut, der Gegner war halt da auch nochmal deutlich besser. Also Bayern München ist kein Werder Bremen. Das muss man halt auch ganz klar sehen. Da siehst du mal, was ich ein Fußballkenner bin, du. Aber es war ja tatsächlich von einer auf die andere Woche. Und das ist halt einfach das, was ich nicht verstehe. Wenn du irgendwie einen Prozess hast, wo du merkst, so, naja, so langsam greifen Rädchen ineinander und in der Woche drauf wird es dann vielleicht nochmal ein bisschen besser. Zwischendurch vielleicht nochmal ein kleines Tief, wo es dann nochmal nicht so gut geklappt hat. Aber es war ja wirklich so, dass wir von schwarz zu weiß gewechselt sind. Und das ist halt einfach. Bitte?
Das stimmt auf jeden Fall, aber du musst sagen, es war auch das erste Spiel, wo wir ein komplett anderes System gespielt haben, was wir damals auch gespielt hatten. In den Vorsaisons, wo die Spieler einfach sich wohler mitfühlen. Die Mannschaft ist vielleicht auch so zusammengestellt, dass sie diesen offensiveren Fußball braucht. Vielleicht ist das nötig. Vielleicht ist das auch psychologisch, dass die Mannschaft so eingestellt ist. Wir wollen aber angreifen, wurden die ganze Zeit gehemmt. Wir haben ja schon über das ominöse Gespräch vor dem Bayern-Spiel gesprochen, wo anscheinend die Mannschaft gesagt hat, wir wollen aber lieber ein bisschen offensiver spielen. Schaaf gibt sich dem hin und es läuft. Vielleicht ist das klar, du hast völlig recht, der Prozess war vorher nicht erkennbar und es hat sofort gegriffen, umso besser.
Ich glaube aber, es hängt auch vieles dann jetzt im weiteren Verlauf auch damit zusammen, dass das Selbstbewusstsein jetzt in einer gewissen Weise da war. Also jetzt nach dem Bayern-Spiel, der wichtigste Turn wird das Spiel nach dem Bayern-Spiel, das war ja dann Gladbach, was du dann aber auch gewonnen hast, natürlich auch gut gewonnen hast. Wo man aber auch sagen muss, es hat dann an dem Tag auch alles gepasst. Ja? Und du hast gegen eine Mannschaft gespielt, die gerade angefangen hat, ein bisschen zu kriseln. Kriseln nur in Anführungsstrichen, weil Gladbach immer noch relativ gut dasteht. Aber es waren so die ersten Spiele, wo du gemerkt hast, okay, es läuft nicht mehr ganz so souverän. Ja. Und dann kommen wir dann zur rechten Zeit und dann holst du dir ein massiv Vertrauen. Gegen so einen tabellarisch hochpositionierten Gegner holst du dir dann Sieg. Und dann geht es weiter gegen die andere Borussia, weiße Top-Verein, aber momentan auch nicht so gut und das spielt uns dann die Karten, gewisses Selbstvertrauen und dann geht es dann auch weiter bei Bremen. Also ich glaube, es hängt auch ganz, ganz viel wirklich mit diesem weichen Faktor Selbstvertrauen zusammen. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt, keine Ahnung, wir würden jetzt mit 2 Spielen Niederlagen, stell dir mal vor, die beiden Borussias wären Niederlagen gewesen, da hätten wir auch bei weitem nicht so souverän und selbstbewusst gegen Werder Bremen gespielt.
Das ist richtig.
Weißt du? Es ist halt richtig, einfach, ja. Weißt du, da kann man natürlich, kann man vieles mit der Qualität der Mannschaft erklären. Aber für mich ist es so, es gibt immer noch gewisse Problempunkte innerhalb der Mannschaft, die können gegenwärtig überspielt werden. Also ich sehe trotzdem, dass ein Hasebe immer noch nicht der defensive Mittelfeldspieler ist, den ich mir optimalerweise wünsche. Es hat aber gegen Bremen, die offensiv überhaupt nichts auf die Kette bekommen haben, trotzdem übrigens 2 Tore geschossen haben. Aber gegen die hat es gereicht, ja. Aber das sind halt jetzt trotzdem, nur weil wir haben jetzt 3 Spiele gewonnen. Ich will jetzt hier die Euphorie nicht bremsen oder so. Ich höre ja, es geht jetzt schon wieder nach Europa. Das ist, soll jeder träumen, wie er will. Aber da gibt es noch gewisse Knackpunkte, die uns da irgendwie auch noch ein Bein nicht brechen können, aber uns zumindest ein Bein stellen können. Ja? Aber
an denen momentan noch gearbeitet werden muss.
Ja, und wo noch gearbeitet werden muss. Aber momentan läuft es halt. Und das muss man halt ausnutzen. Aber das hängt auch wirklich viel mit dem Moment zusammen. Das ist immer wieder so. Guck dir eine Mannschaft an wie, keine Ahnung, hier grundsätzlich Augsburg. Ja, Augsburg ist jetzt auf dem 3. Tabellenplatz. Meine Güte, wir können noch so viel über eine gute Entwicklung einiger Spieler reden. Ganz, ganz viel hängt immer noch damit zusammen, dass die wirklich einen Lauf haben und das bei denen dann auch einfach, weil die nicht mit negativen Gedanken ins Spiel reingehen. Das ist immer ein ganz wichtiger Faktor und ich glaube, gerade modernen Fußball ist ein gesundes Gedankenkonstrukt ganz wichtig, um erfolgreich zu sein.
Ist super Beispiel. Ja. Ich meine, guck dir hier Halin Altinflop an. Ne? Ja. Mit dem sind wir abgestiegen. Das war eine Leistung zum Vergessen. Und der schwebt jetzt auf Wolke 7 mit Augsburg auf dem Champions League Platz.
Richtig. Ja, und das sind ja, weißt du, du hast ja keinen anderen Spieler, du hast dem ja nicht die 2 neue Beine oder 2 neue Füße drauf gewickelt oder so, weißt du, das ist immer noch der gleiche Fußball, aber mit einer ganz anderen Leistung. Und, ja. Aber so hängt es zusammen, es ist unerklärlich, aber genau das ist das halt, was ein Fußball, gerade den modernen Fußball auch noch eher ausmacht. Natürlich, es kommen so viele andere Faktoren wie Laufleistung, das kann sein, dass die bei der Eintracht in der letzten Zeit durch den Spielerwechsel oder durch den Taktikwandel auch noch anders geworden ist, wie der Dennis es eben angesprochen hat. Dieser Taktikwandel war, glaube ich, wirklich auch einer der essentiellen Punkte, die das Rad zum Umdrehen gebracht haben. Ja? Aber es sind mehrere Faktoren, aber gegenwärtig läuft es und ich beschwere mich nicht, dass du gerade auch einen Gegner, der auch knifflig ist wie Bremen, wie gesagt, Vorwoche gewonnen, dass du den auch nicht nur mit einem 1-0 abfertigst. Genau das, was ich nämlich gedacht habe. Ich habe nämlich gedacht, hier, das wird ein saures Gurkenspiel. Wenn wir Glück haben, machen wir frühes 1-0 und dann kriegt Werder Bremen nicht so offensiv viel auf die Kette, aber das wird kein Spiel mit vielen Toren. Habe ich gedacht, wie ist es gelaufen? 5-2 gewonnen. Also, was soll ich sagen? Ne?
Völlig richtig, ja.
Ist halt wie immer anders, als man denkt. Aber solange es zu unserem Vorteil ist, habe ich da nichts dagegen.
Trotzdem, auch nicht.
Trotzdem in der gegenwärtigen Verfassung, um uns noch mal ganz kurz um den Gegner zu kümmern, für mich hat Werder Bremen schon ein Problem.
Das sah eher nach teilweise Offenbarungseid aus. Das stimmt definitiv. Also die werden jetzt richtig Probleme haben, da unten rauszukommen. Gerade wenn sie mit der Leistung halt wieder auftreten, weil, wie du schon gesagt hattest, Marvin, das waren Spielzüge, auch überhaupt nicht zu erkennen, schwache Leistung, im Endeffekt die Tore auch eher durch totalen Quatsch bei uns natürlich passiert, die Standardsituation und im Endeffekt die Arbeitsverweigerung der Abwehr nach dem Foul am Seferovic, sonst wäre da gar nichts gegangen nach vorne. Und ich denke, ich weiß nicht, wie das Programm von Bremen jetzt aussieht, aber bis zur Rückrunde, wenn sich da nichts ändert, wird es wahrscheinlich bei denen auch nicht mehr Großpunkte geben.
Wobei Bremens Problem natürlich auch ist, dass die ganz klar auf dem Transfermarkt zuschlagen müssen. Die haben ja einen Kader, der, wie man mit dem in der Bundesliga bestehen will, ist mir jetzt auch nicht so richtig klar. Da gibt es einen Junusovic, den ich noch für sehr fähig halte, den ich mir im Übrigen auch gut in unserer Mannschaft vorstellen könnte. Ja. Und ansonsten war es das schon. Ne? Also ich meine, guck dir so Dramen an wie Elia, der jetzt zum 780. Mal suspendiert wurde. Das ist ja auch alles nicht mehr wahr. Unter jedem Trainer ist er ja mindestens einmal schon mal suspendiert worden. Leistung hat er noch nicht gebracht. Vor 3 Jahren hätte ich gedacht, boah, super Talent, da hat Bremen echt einen Schuss gemacht, aus dem kann was werden. Aber der scheint nicht zu wollen.
Ja, das ist ganz komisch, weil gerade Elia, und das ist ein guter Punkt, den du jetzt ansprichst, gerade Elia ist eigentlich ein Spieler, der, wo ich gedacht habe, der hat bei Bremen wirklich wieder auf die Spur zurückgefunden, denn in der letzten Saison waren einige gute Spiele da von ihm dabei. Also der hat wirklich einige gute Spiele in der letzten Saison gemacht und da gab es dann schon wieder das Gerücht, naja, wandert er jetzt ab? Du darfst ihn nicht vergessen, die Bremer haben über 5 Millionen, glaube ich, für den bezahlt. Überleg dir das mal. Ja, der und jeder weiß, dass er bei Hamburg zwar ein Talent war, aber war keineswegs mehr. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja, und dann ja. Lief es teilweise in der letzten Saison ganz gut. Aber in dieser ist es wieder überhaupt nichts. Und ja, das ist halt das Problem. Was bringt dir alles Talent, wenn du nicht die richtige Einstellung hast? Ja, und da kann ein Elia ein wunderbarer Fußballer auf dem Platz sein, ja, aber solange die Einstellung halt da nicht wirklich ist, kann er so gerade zu einem Team wie Bremen, die sich dann in gewissen Problemen befinden, überhaupt nicht helfen.
Das stimmt. Und dann kommt natürlich bei Bremen momentan dann noch dazu, der Brödel hat sich ja, glaube ich, verletzt. Meiner Meinung nach auch noch einer richtig. In der Abwehr, der zumindest was kann. Mhm. Ansonsten von der
Aufstellung. Ja, du hast ja viel Pech. Du hast ja wirklich viel Pech. Also da ist ein Brödel, aber du darfst ja auch einen Franco Di Santo nicht vergessen. Ja, das ist ja. Ein Spieler, von dem habe ich auch nicht gedacht, dass der überhaupt einschlägt. Das war ja, glaube ich, ein ablösefreier Wechsel. Ich kannte den Di Santo halt von seinen vorherigen Exkursionen. Der war mal bei Chelsea, ja, und war da halt ein Talent, aber halt auch nicht wirklich mehr. Solche Sachen und hat eigentlich nie wirklich den Durchbruch geschafft. Und eigentlich bei Bremen hat er jetzt zum ersten Mal denselben geschafft. Wurde ja dann sogar auch in die Nationalmannschaft berufen. Hat ja da, wenn du dir überlegst, in schwierigen Zeiten, Bremer Zeiten, war er ein argentinischer Nationalspieler. Ist auch schon nicht schlecht. Hat auch in dieser Saison jetzt wieder 6-mal getroffen. Aber, und es kam uns natürlich auch zugute, der war jetzt verletzt.
Zumindest noch nicht fit, oder? Ich weiß gar nicht. Die haben doch sogar damit gerechnet, dass er spielt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Also vielleicht kommt er jetzt wieder zurück.
Ja.
Aber
okay, aber zumindest.
Unser Glück.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und dann, aber ihr habt schon absolut recht. Alex, du hast es auch eben erwähnt, glaube ich. Der Kader weist seine Schwächen auf. Ja, mal sehen, wie das mit Raphael Wolf ist, ob der jetzt zum nächsten Spiel wieder spielen kann. Alex, du kennst ja den Ralf Husic, das ist ja der 18-Jährige. Ja. Vielleicht sollte man es dann mal lieber mit ihm probieren, als mit dem Herr Strebinger, der ja jetzt eingewechselt wurde und jetzt auch keine so wirklich glückliche Figur gemacht hat gegen die Eintracht.
Ja gut, also da konnte er auch nicht so viel machen. Ne? Also gerade beim, was war denn das erste Tor, was er auf den Kasten bekommen hat? Das war das 3-1, auch hier, das war der Abstauber von Meier, ne?
Ja.
Da hat ihn seine Hintermannschaft komplett im Stich gelassen.
Oh ja.
Beim 4-1 vom Aigner ist er, glaube ich, getunnelt worden, war eine 1-1 Gegensituation. Mit Glück hältst du den, aber da brauchst du auch schon Glück dazu. Und beim 5-2 vom Stendera, das war ein Sonntagsschuss. Also da brauchst du auch einen Sahnetag, um den zu halten. Von daher würde ich ihm gar nicht so viele Vorwürfe machen. Aber, was du gesagt hast, Ralf Husic, auch jemand mit einem Wahnsinnstalent. Da hatte ich den Bremern damals zum Transfer schon beglückwünscht gehabt. Das wäre auch jemand, der Eintracht jetzt gut zu Gesicht stehen würde, weil wir auf der Torhüterposition ja auch offensichtlich eine Vakanz haben.
Alter, eine Überleitung wie Thomas Gottschalk.
Ach, grandios. Grandios. Und auch da noch fast die gleiche Frisur. In den Mund.
Ich weiß nicht, ob der Gottschalk immer so schöne Schuhe trägt wie ich. Kleiner Insider zur Waldtribüne.
Der hat eher so die Hochhackigen an.
Vielleicht sollten wir mal tauschen.
Maybe.
Ja, aber jetzt habt ihr schon eine so gute Überleitung gefunden. Erzählt doch mal, warum.
Ja, der Herr Wiedwald, unsere neue künftige Nummer 1, ist dieses Jahr oder diese Hinrunde nicht mehr auf dem Platz, weil der hat pfeifrisches Drüsenfieber.
Richtig beschissene Situation.
Aber
pfeifrisches Drüsenfieber hat schon einige, also es wird jetzt gesagt, dass er so circa 4 Wochen irgendwie ausfällt. Ich weiß, dass man das überhaupt so genau benennen kann, wundert mich ein Stück. Ich erinnere noch, jetzt greife ich ganz tief in die Fußball-Geschichtskiste und erinnere an Olaf Bodden. Kennt ihr noch einer von euch?
Nee.
Krass.
Ist er? Nein. Nee, der Olaf Bodden war damals ein Fußballspieler. Das weiß ich noch. Das war das erste Mal, dass ich mit pfeifischem Drüsenfieber in Kontakt gekommen, also nicht persönlich, aber davon gehört habe. Das war damals ein Spieler von 1860 München, ja, einer der ersten Fußballspieler, von denen du das überhaupt gehört hast. Und der hat so lang und so heftig pfeifisches Drüsenfieber gehabt, dass der auch nie wieder richtig auf die Beine gekommen ist, also fußballermäßig, ja. Und das war ein absoluter Hühne, das war ein Stürmer, glaube ich, kurz davor, Nationalspieler zu werden. Und den hat die ja, seine Karriere, also das pfeifische Drüsenfieber hat seine Karriere auf bitterste Art und Weise beendet. Und deswegen, mit sowas ist nicht zu spaßen. Ich finde es gut und ich finde es schön, dass es zumindest früh erkannt wurde und jetzt halt dem so begegnet werden kann, dass es relativ bald wieder oder relativ zeitig wieder geht bei unserem Herr Wiedwald, der eine wahnsinnig gute Leistung gebracht hat in den vergangenen Spielen. Da kann ich nur meinen Hut ziehen dafür, dass er zuvor in der ersten Liga nicht wirklich aktiv war. Traumhaft, wirklich gut gehalten. Bitter für ihn, aber jetzt kommt halt der Timo Hildebrand.
Denke ich auch, obwohl ich heute gelesen hatte, Kevin Trapp trainiert wieder voll mit der Mannschaft seit heute.
Ja, aber den kannst du im Spiel...
Also Schaaf hat heute tatsächlich im Interview gesagt, dass er die Entscheidung nicht offen hält, die Entscheidung noch offen hält, aber alles für Hildebrand spricht.
Macht auch meiner Meinung nach Sinn, um dem Hildebrand, den kannst du auch so ins Spiel bringen, der wird eine souveräne Leistung bringen und hat er vielleicht auch verdient für den Wechsel, jetzt nochmal, falls er wirklich im Winter wechseln sollte, finde ich das auch völlig okay, wenn er gegen Hoffenheim im Tor stehen soll. Das ist doch, glaube ich, Ex-Verein, ich glaube, vorletzte Station. Mhm. Ja. Darf er auch mal machen.
Ich finde es auch in Ordnung. Ich war damals schon keiner der großen Kritiker, als der Transfer bekannt gegeben wurde. Ich finde, es war eine sinnvolle Sache, die Eintracht da gemacht hat, sich da nochmal zu verstärken und da die Flanke nochmal zu schließen, nachdem wir ansonsten nur noch einen jugendlichen Torhüter auf der Bank hätten sitzen gehabt. Da hätte ich jetzt ein deutlich schlechteres Gefühl, wenn wir mit dem in die letzten drei Spiele gehen müssten. Ich fände es gut, wenn Trapp noch geschont werden würde. Ich traue Timo Hildebrand viel zu. Der hat viel Erfahrung. Der bringt was mit, was der Wiedwald in den ersten seiner Spiele hat missen lassen. Das ist jemand, der eine ganz große Präsenz hat, der in der Lage ist, auch eine Hintermannschaft zu ordnen. Das kann unsere Abwehrstabilität bringen. Ob er jetzt die gleichen Glanzparaden haben wird wie ein Hildebrand, wie ein Wiedwald, bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, in einer Sache, und das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, hat er auch einem Wiedwald noch einiges voraus. Und das ist einfach Erfahrung, die er mit reinbringt, einfach Präsenz, die er mit reinbringt. Und das, was er, ja, das, was er der Abwehr noch mit vermitteln kann an Ordnung, ist, glaube ich, gar nicht so zu unterschätzen. Und das ist auch, wie gesagt, der Punkt, weswegen, ja, du warst gerade sehr, 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 sehr euphorisch, was Wiedwald angeht. Ich bin da noch ein bisschen zurückhaltender. Aber das Thema hatten wir ja auch vor 2-3 Wochen schon mal.
Ja, ich muss sagen, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich habe mittlerweile ehrlich gesagt ein Problem damit, dass heutzutage Spieler, nur weil sie wieder einigermaßen fit sind, sofort wieder auf den Platz gekarrt werden. Ja, und deswegen kann ich auch nur davor warnen, dass ein Kevin Trapp jetzt gleich wieder auf selbigen gestellt wird. Du hast die Alternative mit Timo Hildebrand, ja, und gib dem Trapp noch ein paar Wochen Zeit, dass er wieder richtig fit wird und auch dauerhaft und dass nicht irgendwie alte Verletzungen wieder aufbrechen. Mir ist immer, ich weiß, es ist das andere Knie gewesen, aber mir kam es auch so vor, als wäre Marco Reus viel zu früh wieder zurückgekommen von den ganzen kleinen Verletzungen, die er seit dem letzten Sommer hat, oder ja genau, seit dem vergangenen Sommer hatte, oder mit sich rumtrug und Ende vom Lied ist, dass er jetzt wieder verletzt ist. Warten. Es gibt die Möglichkeit mit Timo Hildebrand. Du hast einen ordentlichen Torhüter, wie die Alex das richtig gesagt hat. Einer, der über genügend Erfahrung verfügt. Und ich weiß nicht, ob er den gleichen Job machen kann wie ein wunderbar on fire Wiedwald. Weiß ich nicht, ob er gerade diese Leistung abrufen kann. Aber im Zweifel muss halt die Abwehr der Eintracht einfach mal ein bisschen besser stehen. Und dafür ist er auch da, selbige zu ordnen.
Okay, wunderbar. Denke ich nämlich, bin ich auch voll und ganz bei euch. Eine Frage habe ich noch. Seid ihr dann dafür, einen Hildebrand im Winter gehen zu lassen? Oder denkt ihr, dann sollte man ihn auch an den Vertrag binden weiterhin, den er ja hat? Der würde ja, glaube ich, aufgelöst werden, damit er nach Amerika gehen kann. Oder sagt ihr auch, weil mir wird ein bisschen Angst und Bange, wenn du dann siehst, Marvin, du hast es so schön angesprochen, es werden zwar von 4 Wochen gesprochen bei Wiedwald, kann aber natürlich auch ganz anders ausgehen. Dann hast du im Endeffekt, lässt du einen Hildebrand gehen und musst dann schon wieder gucken, findest du auf dem Transfermarkt noch einen passenden Ersatz für das halbe Jahr? Weil ja, wen lässt du sonst spielen, falls ein Trapp sich dann wieder erwarten, doch wieder verletzen sollte oder schlechte Leistung bringt? Finde ich eine schwierige Situation. Wie denkt ihr dann darüber?
Ich glaube, also, die Situation ist momentan gar nicht so leicht, weil es ja, das ist ja alles so ein Gesamtkonstrukt, ne? Also ein Wiedwald sagt, er will auf jeden Fall die Perspektive haben, zu Nummer 1 zu werden.
Ja.
Und Trapp will seinen Vertrag noch nicht verlängern und ein Hildebrand will nach Amerika. Irgendwas musst du machen. Und irgendeiner dieser drei Leute muss sich jetzt auch mal entscheiden. Ich würde, wenn möglich, Hildebrand ziehen lassen, weil das ist für mich die, ja, auch wenn ich ihn jetzt gerade gelobt habe, aber perspektivisch bringt uns das nichts. Ich glaube, das bringt einfach keinen weiter. Ich würde gucken, mit Trapp zu verlängern. Ich würde gucken, dass Wiedwald ich dann eventuell ziehen lasse.
Wiedwald?
Nee. Ja.
Okay.
Er sagt ja, dass er, ich glaube nicht, dass er, wenn Trapp bleibt und von der Eintracht klar als Nummer 1 gesehen wird, dass er dann auch bleibt. Ich glaube, das ist nicht möglich, beide zu halten. Aber es ist ja im Moment auch ein junger Torwart aus Baku im Training, der sich ja offensichtlich gar nicht so schlecht anstellt. Und so eine Lösung halte ich eigentlich für die gelungenste. Das heißt, Hildebrand ziehen lassen, Wiedwald ziehen lassen, wenn er denn will, und gucken, dass ich was Junges auf die Bank setze. Jemand, der sich hinter einem Trapp gut entwickeln kann.
Das macht auf jeden Fall Sinn, aber das wäre ja dann erst, sagen wir jetzt mal, für den Sommer gedacht. Eigentlich meinte ich jetzt auch, du hast das Problem ja, dass du nicht weißt, ob ein Wiedwald wirklich fit wird zur Rückrunde. Es kann ja passieren, er ist jetzt die ganze Rückrunde noch krank, sagen wir mal, hat weiterhin das pfeiferische Drüsenfieber. Dann musst du natürlich aufpassen. Klar, wäre dann, also dann würdest du sagen, Alex, auch, dann setzen wir jetzt schon den zum Winter den Torwart aus Baku auf die Bank und gut ist.
Nee. Also ich gehe nicht davon aus, dass der Wiedwald jetzt irgendwie langfristig krank ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr bei uns im Chat mitgelesen habt, da hat der Algude gerade eben auch geschrieben, was ich auch auf Wikipedia gerade eben nachgegoogelt habe. Der Spieler, den der Marvin eben rangezogen hat, hier der, wie ist er nochmal? Olaf Bodden,
ja.
Genau, ist laut Wikipedia am chronischen Erschöpfungssyndrom erkrankt und hat deswegen seine Karriere beendet. Ist pfeifrische Drüsenfieber, auch Epstein-Barr-Virus genannt, hatte ich selbst vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Ist halt eine Viruserkrankung, die im Prinzip wie eine Erkältung ist, die dich aber halt echt platt macht. Antibiotika rein, bisschen Bettruhe und dann bist du nach 2 Wochen wieder halbwegs auf dem Damm, verlierst aber halt einfach Kraft. Und ich nehme an, dass daher so ein bisschen die Diagnose kommt oder die vorhersehbar.
4 Wochen.
4 Wochen, genau.
Mhm. Okay.
Gut. Naja, gut. Ja, gut, ausgehend davon würde ich gehe eigentlich fast eher davon aus, dass uns Kevin Trapp verlässt.
Echt?
Ja. Auf jeden Fall. Ja, gut, ich meine, du hast ja jetzt, wir werden es auch sehen. Klar, aber du hast jetzt halt eine wieder neu gemischte Situation. Ich blicke nur auf den BVB. Dort wurde ein Herr Weidenfeller abgesägt. Stellt sich auch die Frage, ist auch ein richtungsweisender Wechsel, stellt sich aber auch die Frage, ob dann Lengerek über den Zeitraum der Saison hinaus dort Torwart bleibt oder ob sich die Gerüchte mit Kevin Trapp nicht doch bewahrheiten. Ich denke, daran wird auch vieles hängen. Aber ganz klar, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich würde die Idee oder würde dieses Konzept gut finden, robust zu bleiben, zu sagen, wir wollen im Winter eine Entscheidung. Und wenn im Winter die Entscheidung nicht gegeben werden kann, weil Kevin Trapp hat ja einen Vertrag, der über die Saison hinausgeht. Ne? Mhm. Der läuft ja nicht bis 2015, sondern bis 2016. Sehe ich das richtig?
Ja.
Glaube
ja,
es schon.
Ich glaube, ja.
Das heißt, dass du dann im Sommer dann wirklich sagen kannst, du machst nochmal Geld.
Wobei er aber Gerüchten zufolge eine Ausstiegsklausel mit einer festgeschriebenen Ablösesumme hat.
Mal wieder, ja.
Die wäre circa 4 Millionen, glaube ich, ne?
Oh nein.
Ja, also da tendieren ihre Gerüchte irgendwas zwischen 3, mal sind es 3,5, mal sind es 4 Millionen, irgendwas um den Dreh rum.
Ja, würde ich trotzdem akzeptabel finden, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass du nur 1,5 bezahlt hast. Ja?
Das stimmt natürlich.
Und er damals schon einen weitaus höheren Marktwert hatte. Aber gut, das ist alles Spekulation. Wir werden sehen, wie es weiterläuft, aber ich denke auf alle Fälle, ich denke, das ist der gemeinsame Kleinstnenner, auf den wir uns einigen können hier, dass Timo Hildebrand, wenn wirklich dieses Angebot aus den USA besteht, dass du hier ihm keine Steine in den Weg legst und sagst, hier, schau dir mal den Big Apple an oder fahr wahrscheinlich nach Seattle und guck da Grace and Timmy live oder sowas, weiß ich. Was halt.
Ja, ich glaube, das bist du ihm auch schuldig. Also ich meine, wenn man das alles so glaubt, was man liest, dann hat er ja wohl die Chance gehabt, damals, als er zu uns gekommen ist, schon die MLS zu wechseln, also nach Amerika, hat dann da aber nochmal abgesagt, ist dann zu uns gekommen. Ich glaube, das ist auch von ihm ein Stück weit entgegenkommen in Richtung Eintracht gewesen, dass er jetzt bei uns sich mit auf die Bank setzt. Er hat bei uns sich damals auch fit halten dürfen, bevor er zu Schalke gewechselt ist, unter Armin Fee noch. Also da ist schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen eine Hand wäscht die andere dabei. Und ich würde ihm halt auch auf keinen Fall jetzt Steine in den Weg legen, wenn er das will. Aber dann muss klar sein, dass ein Wiedwald auf dem Weg der Besserung ist und dass ein Trapp wieder einsatzfähig ist. Der Fall ist, dann sind wir auf einen Hildebrand angewiesen und dann sollte er auch keine Freigabe für USA bekommen. Aber das scheint ja auch in etwa so der Kurs zu sein, Bruno Hübner verfolgt. Er hat ja heute in irgendeinem Interview auch gesagt, wir warten jetzt erstmal die drei Spiele ab, in denen wir auf jeden Fall hier und die gelaufen sind, setzt zusammen und dann wird entschieden, wie es weitergeht.
Ja, macht ja auch total Sinn.
Seid ihr noch also, da oder habe ich euch müde gebabbelt?
Nö, nee, ist alles gut.
Macht ja auch total Sinn, das da jetzt erstmal zu gucken, wie das dann läuft. Also da jetzt irgendwie so eine vorschnelle Aktion draus zu machen, das wäre ja wieder, wäre zwar typisch, aber muss ja nicht.
Nee, und aber die Sache ist auch die, du hast Alternativen. Also selbst wenn Hildebrand die Eintracht verlassen sollte, es gibt auf dem Markt Torhüter, die da sind, die du im Endeffekt verpflichten könntest und du kannst auch mal auf den einen oder anderen jüngeren ausländischen Spieler, ich mag diese Option, jemanden zu verpflichten, gerade von einem anderen Land, der vielleicht auch hier das Torwart-Handwerk nochmal in einer anderen Art und Weise erlernen könnte, als es in seinem Ursprungsland der Fall wäre.
Ja, vor allen Dingen, der hat ja von den Besten gelernt. Ne? Also er war ja in der Nationalmannschaft von Aserbaidschan und da ist Torwarttrainer Uli Stein gewesen. Mhm. Also von da hat er da schon eine gute Prägung mitbekommen.
Mhm. Ich komme nicht in diesen Chat rein. Sehr merkwürdig. Na gut.
Ja, scheint irgendwie so ein bisschen
ab im Chat heute.
Technisches,
richtig was los.
Technisches Problem sein. Du verpasst viel, Marvin. Ja, also,
ja, also da geht's heute rund.
Ja, das haben wir schon gedacht. Ihr schickt euch wahrscheinlich Nacktbildchen, ne?
Die geht alles mit rechten Dingen zu.
Nur mit rechten Dingen.
Gibt wahrscheinlich ein Passwort, wenn ich deswegen nicht reinkomme. Aber gut, egal. Lasst uns wieder auf das Wesentliche zurückkommen. Ja, wie gesagt, ich denke, die Causa Wiedwald, was wie gesagt, ist sehr ärgerlich. Haben wir ja jetzt schon ausreichend diskutiert. Ja. Schade ein bisschen für ihn, aber andererseits verlässt er den Platz auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft, um es mal so zu sagen. Ja, also er wird jetzt auf die Seitenlinie gestellt, zwangsläufig, aber trotzdem mit einem positiven Eindruck. Und das ist auch besser, als wenn ihm irgendwie das ein großer Fauxpas zuvor passiert wäre.
Ja,
also ganz klar, das, was er jetzt bisher gezeigt hat, das war schon klares Maximum.
Er hat seinen Marktwert dadurch weit nach oben getrieben. Oh, ja. Das hätte man auch wirklich nicht erwartet. So, ja, genau. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Denn jetzt schon am Freitag steht ja die Partie gegen die Hoffenheimer an.
Freitag 20:30.
Schwieriges Spiel, denke ich. Aber mit der Leistung auf jeden Fall möglich, da Punkte mitzunehmen.
Ja, es hängt ja jetzt wirklich vieles daran, wie die Hintermannschaft jetzt klarkommt mit Hildebrand. Ne, das ist also, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen mit mehr oder weniger der gleichen Aufstellung gespielt. Ich würde da auch jetzt gar keine Experimente machen. Ich würde halt nur den einen nötigen Wechsel vornehmen, der dann heißt, Wiedwald raus, Hildebrand rein und ansonsten versuchen, genauso weiterzuspielen.
Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Also jetzt sind sie eingespielt, die Moral ist da, die Offensivtätigkeiten laufen ja auch einigermaßen gut zusammen. Man muss natürlich immer noch sagen, Hoffenheim steht ja auch nicht so schlecht in der Tabelle, ich glaube knapp hinter uns. ein Platz. Ein 1-0 gab es, glaube ich, jetzt letzte Woche gegen Dortmund. Ja, weiß ich nicht. Also so gefährlich werden sie schon nicht sein, wenn wir unsere Chancen machen und deren Spiel einigermaßen unterbrechen und ein Pirmin Schweg, der nicht unbedingt den Tag seines Lebens hat und als absoluter Goalgetter auftritt, denke ich, ist da schon was drin.
Na, die Frage ist halt auch, wie sie uns spielerisch halt legen. Du hast ja jetzt am Wochenende gegen Bremen auch gemerkt, gerade so in den ersten Minuten, wo Bremen auch noch so ein bisschen zurückhaltend war, haben wir uns schwer getan. Der Schlagabtausch kam ja quasi dann in der zweiten Hälfte, als Bremen auch in die Offensive gegangen ist. Ja, da haben wir dann auf einmal auch mehr Chancen gehabt und konnten das Ganze auch spielerisch ganz anders aufziehen. Das ist halt die Frage, wie Hoffenheim sich dann da am Freitag verhält, wenn die natürlich eher mit so einer Mauertaktik und dem glücklichen 1-0
spielen. Die haben keine Mauertaktik.
Das wird nicht passieren. Du hast zwei Vereine, die am Freitag aufeinandertreffen, die ihr absolutes Heil in der Offensive suchen und große Schwächen in der Defensive zeigen. Das ist bei Hoffenheim genau das Gleiche wie bei uns. Wobei ich Hoffenheim stärker in der Offensive einschätze wie uns. Auch wenn wir da wirklich nicht schlecht besetzt sind und auch wirklich unsere Stärken haben. Aber ein Firmino ist halt schon, das ist halt schon ein Kracher, auch ein Volland da vorne mit drin. Also da, ja, also die haben halt schon eine Power, die nicht zu unterschätzen ist. Auch mit einem Schwegler und einem Polanski haben die ein sehr gutes Duo auf der Sechs, mit einem Polanski, der eher so der Abräumer und der Zwischengeher ist, plus ein Schwegler, der ja auch im Spielaufbau einiges bewirkt. Aber was deren Stärken auch nicht zu sein scheint, sind Standards. Wenn man sich mal anguckt, dass bei denen der Freistoßspezialist Pirmin Schwegler ist, der bei uns, glaube ich, nie ran durfte, dann scheint da nicht so die Macht zu sein.
Ja, das ist aber gut analysiert. Ich denke, genau der Schwerpunkt liegt auf dem defensiven Mittelfeld. Wenn du beide Mannschaften gegenüberstellst, siehst du, dass im defensiven Mittelfeld Hoffenheim hier die eindeutigsten und größten Vorteile genießt. Denn Schwegler und Polanski ist genau die von dir beschriebene Achse, die ich hier sehe, die uns am meisten Probleme bereiten könnte. Und man muss ja auch sagen, das ist ja eben schon angedeutet, Pirmin Schwegler ist in dieser Saison wesentlich offensiver, als er in den letzten Jahren bei der Eintracht war.
Ja.
Dass er öfter mal probiert zu schießen. Also er wird hier schon als eher offensiver Sechser irgendwie herangezogen, ja. Aber auch Polanski kann das eine oder andere Tor schießen. Darum wird sich das Spiel entscheiden. Je nachdem, wer in diesem Mittelfeldbereich als Sieger hervorgeht, wird auch das Spiel gewinnen. Davon gehe ich persönlich mal aus. Alex hat es auch schon gesagt, Hoffenheim ist auch ein offensiv starkes Team. Und da geht es auch hin und her. Die letzten Spiele, hast du selbst selten mal ein Spiel, was hier 0-0 ist. Ja, dann ist es mal 4-3 und dann ist es mal ein anderes hohes Ergebnis, was weiß ich, 2-0 und so weiter und so fort. Also da fallen viele Tore, aber ganz klar, defensiv auch Probleme. Andy Beck ist bei weitem nicht der beste Rechtsverteidiger, auch wenn er irgendwie sich wieder in die Nationalmannschaft gewuselt hat. Ja. Ja, und der Bekacic,
was ist denn das passiert?
Ja, der Anfang der Rückrunde, der hat bei den Qualifikationsspielen zur Europameisterschaft wieder gespielt. Und natürlich.
Ach Gott, ich weiß, warum ich dieses Nationalmannschaftsding nicht verfolge. Junge.
Das erklärt sich.
Ich glaube, der hat gegen Irland gespielt in dieser Saison. Ja? Also ich habe da irgendwas im Kopf auf jeden Fall. Naja, und auf jeden Fall auch ein Big Cut.
Sorry, wenn ich da unterbreche nochmal, aber wenn dieser Jogi Löw, ne, der Andreas Beck nominiert, Welttrainer wird, dann ist es ja wirklich Zeit durchzudrehen.
Ja, aber wer soll es denn sonst machen? Du wirst natürlich jetzt ein neues Thema auf. Aber ich meine, er ist Weltmeister geworden.
Bitte, mit Andreas Beck holt er überhaupt nichts.
Ja, das war aber danach. Ich glaube, bei der FIFA funktioniert es nicht, Andreas Beck als Gegenargument dafür zu nehmen, dass er die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Das ist ein durchaus verschmerzendes. Ja, wie soll ich sagen, Gegenargument. Ja, durchaus ein verschmerzendes Gegenargument. Auch wenn es natürlich wortkräftig ist. Aber wie gesagt, die haben ihre Defensivschwächen, wobei Niklas Süle da als noch einer der besseren Innenverteidiger zu nennen ist. wir haben das ja jetzt auch gebetsmühlenartig schon wiederholt, dass er ja aus der Ecke von der Alex kommt. Und
ich wollte es gerade sagen, aber schön, dass du es kundtust. Niklas Süle, gebürtiger Walldorfer, groß geworden bei Rot-Weiß Walldorf, dem Verein meines Herzens, kann man gar nicht oft genug wiederholen.
Ich glaube, es weiß aber auch jetzt jeder schon. Jeder Podcast-Zuhörer wird jetzt genau wissen, wo er herkommt. Ich glaube auch ganz ehrlich, jeder Podcast-Zuhörer, der jetzt, der wird auch jedem Kommentator bei Sky nichts vormachen können oder so, beziehungsweise die Sky-Kommentatoren werden unseren Zuhörern nichts vormachen, denn die wissen ganz genau, wo die Spieler herkommen. Zumindest bei Niklas Süle ist es der Fall.
Sky-Kommentatoren können niemandem etwas vormachen.
Ja, nee, aber wie gesagt, ich denke, es wird eine offensive Partie, aber wie die Alex das auch schon richtig gesagt hat, offensiv wird das schon ein tough Cookie. Ey, du hast einen Firmino, jetzt mittlerweile brasilianischer Nationalspieler, ja, und der ist auch nicht nur zum Spaß da. Und Kevin Volland, wenn der wieder endlich mal in die alte Spur zurückfindet. Ich meine, da gibt es ja selbst noch Raketen wie ein Adam Scholler, der momentan nicht so wirklich dabei ist, und Anthony Modest. Also da ist schon die geballte Offensivkraft da. Das darf man nicht vergessen, dass die überhaupt gegenwärtig nur auf dem 8. Tabellenplatz hängen. Ja, da wird jetzt nichts gesagt. Es gibt ja auch keinen Druck, weil es da keine wirkliche Presse gibt. Aber ehrlich gesagt, sind die von der reinen Qualität hier momentan entfernt von ihren Ansprüchen, weil die halt Spiele wie gegen Köln 3-4 verloren haben, ja. Und gut, gegen die Bayern, da kann man mal verlieren, aber auch Gladbach haben sie verloren. Dortmund jetzt am letzten Freitag war das, glaube ich. Also du siehst, die verlieren ja relativ viele Spiele. Von mir aus kann da gerne noch eine Niederlage dazukommen.
Bin ich voll d'accord mit dir.
Aber es wird auf jeden Fall schwierig. Es wird wesentlich schwieriger als das Spiel gegen Bremen sein. Ich tippe mal, haben wir jetzt schon die Tipprunde? Keine Ahnung.
Du darfst anfangen.
Ja, dann würde ich sagen, wird ein 2-2. Ein rassiges 2-2.
Rassiges 2-2. Definiere rassig.
Naja, rassig, das sagt man doch immer bei den schönen Ponys, die umherlaufen. Das sagt man
immer bei Frauen.
Rassig, ein rassiges Weib. Ja, das kann ich auch. Kann ich auch so, ich will ja nur niemandem zu nahe treten. Der Podcast ist für alle da, da will ich jetzt nicht irgendwelche Klischees bezüglich Frauen ausbreiten, aber ich nehme einfach das Wort weg und sage, es wird ein unterhaltsames 2-2. Bäm!
Bam. Da können wir doch alle was mit anfangen.
Unterhaltsames 2-2, hervorragend. Frau Alex, wie, mit wem unterhalten Sie sich denn da?
Während des unterhaltsamen Spiels, meinst du? Während des unterhaltsamen Spiels werde ich leider gar nicht, was heißt leider, ich werde gar nicht in Deutschland weilen und hoffe, das Spiel im Stubaital verfolgen zu können, nach einem hoffentlich schneereichen Tag auf der Piste. So, wisst ihr auch das?
Alter, die Luxus-Lexi, ey, da wird hier erstmal auf der Piste gechillt, danach Après-Ski, ja, wahrscheinlich kommt hier der Gildo Horn auch nochmal vorbei und so, ne?
Jetzt weiß er, warum sie die Schuhe am Wochenende anhat, die musste schon mal einlaufen.
Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ne? Ich wundere mich, warum die hier bei 5 Grad plus hier mit den Stiefeln da ankommt. Am Endeffekt ist alles nur
5 Grad plus, das waren gefühlte 10 Grad minus.
Ja. Die Schuhe, der Glühwein hat mich von innen gewärmt, meine Liebe. So
ihr Muschis, sein. Ne? Da hatten wir extra Pullis drucken lassen für den Tag. Und wer hat überall die Jacke angehabt? Ihr. Und jetzt erzählt ihr mir hier was von 5 Grad plus. So, zurück zur Tipprunde. torreiches Spiel, glaube ich, können wir von ausgehen. Ich gebe da mal einen ganz wahnsinnigen Tipp ab und tippe, dass die Eintracht mit einem 4-3 gewinnt.
Okay. Die 4 kommt in meinem Tipp auch vor, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 4-1 gewinnen.
Holy shit!
Dennis?
Dann sag ich dazu mal, dadurch, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, es wird so ein Gaukelspiel und es sind so viele Tore gefallen. Jetzt sagt ihr alles, wenn so viele Tore fallen. Ich tippe mal ein 1-0. Ein dreckiges 1-0 für die Eintracht. Also im Endeffekt, das ist okay.
Alter, aber damit wollte der Dennis doch jetzt eigentlich unterschwellig gerade sagen, dass wir keine Ahnung haben, oder?
Das hat er nicht unterschwellig gesagt, das hat er sehr offensiv gesagt. Das ist
ein Teil von dem Tipp, was wir sagen.
Ja, dieser Mensch.
Ja, das muss auch mal sein.
Was er auch beim letzten Mal schon irgendwie gemacht hat.
Ja, dieser Dennis, er hat erstaunlich oft recht. Ich wundere mich, was da los ist. Nein, schauen wir mal, was mit Dennis ist. Ja, der hat ja schon, ob er nur ein blindes Huhn ist, ja, das öfter das Korn trifft, oder ob er der wirklich fußballweise ist hier in unserer Runde. Ja. Momentan denke ich ja noch, dass der Wahnsinn regiert. Ja, wenn ich diese ganzen positiven Tipps hier von euch höre, die der Eintracht Richtung Champions League verhelfen. Mir soll es recht sein, ich bin skeptisch.
Schauen wir mal.
Mir ist alles recht, Hauptsache wir stehen am Ende der Saison vor Hannover, dann kann ich nämlich das mit meinem Chef ganz einfach ausdiskutieren.
Kriegst du da eine Gehaltserhöhung?
Das weiß ich nicht, aber ich habe ihn am Dienstag in dem Meeting schon konstruktiv genervt, indem ich die ganze Zeit meinen Adler im Herzenbändchen anhatte und immer den Arm demonstrativ nach oben gehalten habe, dass er sehen konnte.
Ich habe gedacht, du wolltest so einen Streber machen, dich die ganze Zeit melden. Hallo Chef, ich habe was zu sagen.
Ja, das auch, aber halt immer so, dass er das Bändchen sehen konnte.
Ja, ja, ja. Ja, man muss die rar gesäten Momente nutzen, um den Eintracht Adler mal hochzuheben. Ja, ja. Ist oft genug wieder die gegenteiligen Momente.
Yes.
Aber gut. Ja, würde ich sagen, schauen wir jetzt nochmal die zweite Halbzeit von der Champions League, also da, wo wir der nächste Saison spielen.
Genau, schon mal Gegner beobachten.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Kann man mal machen, nicht? Mhm. Kann man mal machen. Gut. Dann sind wir durch mit unseren Themen. Ich sage vielen Dank. Die nächste Woche könnte ein bisschen tricky werden, weil da sind wir ja dann quasi mittwochs dann auch schon wieder dran gegen Dingens hier. Mhm. Da müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie noch unterkriegen. Aber
Berlin ist es, ne?
Ja.
Ja, genau. Aber wir werden das natürlich reichhaltig und frühzeitig über alles, was uns an Kanälen zur Verfügung steht, ankündigen. Und geben auch nochmal den Hinweis, wenn nächste Woche wieder jemand 5 Minuten Schweigen des Herrn Marvin finanzieren möchte, es gibt Möglichkeiten. Links wie immer in den Shownotes.
Für Geld tut der Bub alles, sogar mal die Klappe halten.
Das will was heißen.
So. Zu den anderen Dingen.
Genau, bei höheren Beträgen würden wir dann auswürfeln, was er macht. Vielleicht Kunststückchen irgendwie durch so einen Feuerreifen springen. Oder
das Gleiche gilt übrigens auch für euch. Ja? Ich glaube, euch muss hier die Nase mal langgezogen werden. Alternativ auch die Ohren. Ja? Ich merke schon, ihr seid wieder zu aufmüpfig. Ja? Wenn ihr direkt neben mir steht, seid ihr alle ruhig und seid jetzt plötzlich hier durch eine weite Schnur entfernt, dann funktioniert das alles hier.
Das liegt aber auch nur daran, wenn man direkt neben dir steht, dass man dann noch weniger zu Wort kommt als hier.
Ihr wisst aber, dass ich einen relativ guten Draht allein aufgrund meines Bartes, wir sind im gleichen Club, zum Weihnachtsmann habe. Und wenn ihr weiter so frech seid, werde ich ihm das mal ganz genau sagen. Ne? Wir sind nämlich beide auf so einer Bart-Plattform.
Bart-Plattform? Ich dachte jetzt schon auf Enno.
Ja, auf Enno übrigens auch. Noch unverständlich, dass keine Enno kennt. Aber gut.
So, bevor das jetzt hier mit den Insidern noch weiterhin ausartet, sagen wir, schöne Woche, schönes Fußballwochenende, viele Tore der Eintracht, viele Punkte für uns. In diesem Sinne, macht's gut.